Deutschlandfunk, der Tag. Steht das kommunistische Regime in Kuba fast 70 Jahre nach der Revolution von Fidel Castro und Che Guevara vor dem Ende? Die Situation für die Menschen in Kuba war eh schon schlecht. Schlechte Versorgung, keine Meinungsfreiheit. Aber jetzt mit der Ölblockade durch Donald Trump, da spitzt sich eine humanitäre Katastrophe zu. Kein Strom, kein Wasser, kein Essen. Und Experten sagen, was Donald Trump da macht, das ist im Grunde ein Aushungern der Bevölkerung, um das Regime unter Druck zu setzen. Oder wie Donald Trump es selbst sagt, er könne mit Kuba machen, was er will. Wir lassen uns gleich die Lage dort schildern von jemandem, der gerade dort war, und besprechen auch mögliche Szenarien, wie es mit Kuba weitergehen könnte. Und das kennt wahrscheinlich jeder, man geht zum Bankautomaten und ein paar Stunden später fragt man sich, wo ist eigentlich das ganze Geld schon wieder hin? Einfach weg, aber 500 Milliarden Euro, das ist schon eine ziemliche Stange Geld. Da braucht es schon einiges, damit sich so viel Geld auf einmal in Luft auflöst. 500 Milliarden Euro Schulden über 12 Jahre, das ist das Sondervermögen für Infrastruktur, also Geld für kaputte Schulen, fehlende Gleise, geschlossene Schwimmbäder, einsturzgefährdete Brücken und. Von allen diesen Dingen gibt es ja mehr als genug. Aber jetzt kommt das dicke Aber. Wirtschaftsinstituten zufolge kommt das Geld da gar nicht an. Jedenfalls nicht in dem Umfang, wie es soll. Die haben errechnet, dass die Bundesregierung mit diesen Milliarden zu großen Teilen angeblich Haushaltslöcher stopft und eben keine Löcher im Schuldach. Wir gucken uns gleich an, was dran ist an diesen Vorwürfen. Das ist der Tag am 18. März 2026. Ich bin Josephine Schulz und los geht's. Für viele Menschen, die sich als antikapitalistisch verstehen, als sozialistisch, war Kuba lange Zeit so eine Art politischer Sehnsuchtsort, eine Utopie, eine kleine Insel, die sich den großen USA und der kapitalistischen Welt widersetzt. Da hat sich eine ganze linke Revolutionspopkultur drum etabliert, mit Che Guevara-Postern überm Bett, Filmen, Musik, allem drum und dran. Aber das reale Leben in Kuba hat schon sehr lange nicht mehr viel zu tun mit einer Utopie von einer gerechten, besseren Gesellschaft. Es herrscht absoluter Mangel an fast allem. Vor allem junge Menschen haben keine Perspektive und der Staat unterdrückt Kritik, egal ob Proteste, Journalismus oder politische Opposition. Und jetzt kommt auf all das obendrauf auch noch Donald Trump, der sagt:
I do believe I'm having the honor of taking Cuba in some form, yeah. Whether I free it, take it.
Er ist der Meinung, er wird wohl der sein, der die Ehre hat, sich Kuba zu nehmen, was auch immer das bedeutet. Bisher nimmt er vor allem Kuba das Öl weg und sorgt dafür, dass Kuba keinerlei Treibstoff mehr bekommt. Und dadurch hat sich über die letzten Wochen die humanitäre Situation extrem zugespitzt. Der Strom fällt ständig aus, dadurch gibt es oft auch kein Wasser. Menschen hungern, der Müll stapelt sich in den Straßen. Also die Situation ist wirklich sehr, sehr schlimm.
Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht, aber dort wurde mir gesagt, dass die Schule bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Es gibt kein Wasser für die Kinder. Solange der Strom nicht da ist, fällt der Unterricht aus.
Was Trump bezweckt mit dieser Taktik des Aushungerns quasi, was er vorhat mit Blick auf Kuba, das alles kann ich besprechen mit Professor Hans-Jürgen Burchardt, Kuba-Experte und Politikwissenschaftler an der Uni Kassel am Zentrum für Lateinamerika-Studien. Und er war bis vor wenigen Tagen gerade in Kuba. Herr Burchardt, geben Sie uns mal einen Eindruck, wie sieht das Leben da momentan aus?
Ja, die Lage in Kuba ist zunehmend verzweifelter. Sie müssen sich vorstellen, dass es aufgrund der dreimonatigen andauernden fehlenden Öllieferungen, aufgrund der US-Blockade vor Ort keinen Strom gibt. Wenn es keinen Strom gibt, gibt es auch kein Wasser für die Mehrheit der Haushalte, weil das Wasser in der Regel hochgepumpt wird. Es gibt keinen Transport. Das führt zu einer Einschränkung, einer massiven Einschränkung der Mobilität, aber eben auch dazu, dass die Müllabfuhr nicht mehr funktioniert, was wiederum dazu führt, dass es große Müllberge an vielen Stellen Havannas gibt, die wiederum Seuchen begünstigen können. Und auch die Lebensmittelversorgung ist zunehmend eine echte Katastrophe.
Nun ist ja die Versorgungslage in Kuba schon lange schlecht. Wie sehr kann man denn sagen, dass jetzt dieses Ölembargo und Donald Trump da die große Rolle spielt? Oder konnten Sie auch sehen, wie sehr sich die Situation dadurch nochmal verändert und verschlechtert hat?
Ja, ich kenne Kuba sehr gut. Also ich arbeite zusammen mit Kolleginnen in Kuba seit über 20 Jahren und besuche die Insel regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr und sehe dort natürlich auch entsprechende Verschlechterungen. Und man muss sagen, dass die Situation sich in den letzten 3 Monaten aufgrund der nordamerikanischen Blockadepolitik massiv verschlechtert hatte. Sie können sich das ungefähr vorstellen, wie das bei uns damals war, als der Ukraine-Krieg begonnen hat und die Russen angefangen haben, das Gas abzustellen. Und dann wurde das ja auch schon relativ klamm und das hat sich im Falle Kubas nochmal deutlich verschärft. Also die Versorgungslage war schon immer prekär gewesen für Teile der Bevölkerung, aber es gab auch immer Möglichkeiten, eigenständige Lösungen zu finden und zu Veränderungen voranzutreiben. Das ist momentan alles völlig blockiert und das Schlimmste ist vermutlich auch die enorme Hoffnungslosigkeit, weil man weiß ja nicht, wie die Vereinigten Staaten in Zukunft mit Kuba umgehen werden.
Wie macht Trump das denn eigentlich, dass Kuba gar kein Öl mehr bekommt? Mit dem Iran-Krieg hat das ja jetzt alles nichts zu tun, ne? Das liegt ja tatsächlich am Embargo der USA.
Genau. Also es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass durch diese etwas abenteuerliche Expedition, die zwar von Seiten der USA gefeiert wurde, aber auch meines Erachtens Venezuela weder Freiheit noch Demokratie gebracht hat, dass diese Expedition dazu geführt hat, dass die Öltransporte von Venezuela nach Kuba, die 60% der Ölversorgung des Landes ausgemacht haben, vollständig eingestellt wurden. Ein zweiterer Öllieferant war Mexiko gewesen. Mexiko hat man auch ökonomisch und politisch gedroht, sodass auch dort die entsprechenden Öltransporte eingestellt wurden. Und als letztes hat der Trump dann oder die US-Administration dann allen Ländern, die Kuba weiterhin Öl liefern, hohe Zölle angedroht. Und das ist eine Gesamtkonstellation, die dazu geführt hat, dass dort gar kein Öl mehr hin exportiert wird. Also Kuba kann auch nicht mehr auf dem freien Markt Öl kaufen, weil die Kosten für die Lieferanten dann zu hoch wären. Und nochmal, es gibt, glaube ich, kein Land der Welt, was ein derartiges Embargo über einen längeren Zeitraum überleben kann.
Also es gibt wirklich gar keine Alternativen für Kuba, weil man könnte ja auch denken, Staaten wie Russland, denen sind jetzt wahrscheinlich die US-Sanktionen oder US-Androhungen relativ egal.
Ja, aber da Herr Trump das ja offensichtlich zu einer richtigen innenpolitischen Perspektive gemacht hat, dass in Kuba jetzt eine Veränderung stattfindet, glaube ich nicht. Das hat sich ja schon auch in Venezuela gezeigt und zeigt sich anteilig auch im Iran. Glaube ich nicht, dass Russland sich hier trauen würde, zu stark zu provozieren. Ich weiß nicht, was für Verhandlungen zwischen beiden Ländern es schon gegeben hätte. Also Kuba, muss man wissen, hat zu 20% eigene Energieversorgung im Ölbereich, weil sie auch selbst Erdöl fördern, aber das ist ein geringerer Anteil. Sie haben es mittlerweile geschafft, ihren Solarbereich mit 10% auszubauen. Also sie haben eigene Quellen, mit denen sie, man würde sagen, insgesamt vielleicht 40% Mindestversorgung garantieren kann, aber da fehlen halt immer noch die anderen 60%.
Donald Trump hat ja mit Blick auf Kuba so kryptische Dinge gesagt wie, ich kann mit Kuba machen, was ich will, oder wenn wir mit dem Iran fertig sind, dann kümmern wir uns danach um Kuba. Was glauben Sie, was genau hat er mit Kuba vor? Was ist sein Interesse?
Ich glaube, dass, also erstmal grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass es eine militärische Intervention gibt, weil das ist ja in dem, was er sagt, er kann tun, was er möchte oder möchte, er wird das tun, was er im Vorschlag auch dabei ist. Ich glaube, in Kuba müsste man definitiv Bodentruppen einsetzen, dass das keine mögliche Option ist. Also man kann auch keine chirurgische Operation machen, dass man dann vielleicht ein oder zwei des Präsidenten oder der Führer der politischen Elite aus dem Land entfernt. Das ist ein Problem. Das wird in Kuba so nicht funktionieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Land im Grunde seit über 60 Jahren relativ stabil ist. Und da hat sich natürlich in allen Bereichen sozusagen eine gesellschaftliche, soziale und politische Struktur entwickelt. Die können Sie nicht durch das Ersetzen von 2, 3 Köpfen verändern. Weil Sie dürfen nicht vergessen, wenn Kuba zusammenbrechen sollte, also ökonomisch, politisch und sozial, werden Sie eine Fluchtwelle haben, Richtung Miami, Richtung Florida, die so immens ist, dass sie zu enormen Stabilitäten auch im eigenen Land führen kann. Und ich glaube nicht, dass er das wirklich möchte.
Ich meine, im Fall Venezuela hat das ja offenbar funktioniert, dass man Menschen, die Teil der Regierung waren, die sich als kommunistisch, sozialistisch verstehen, eigentlich absolute Hardcore-Gegner der USA sind, dass man die sich irgendwie gefügig gemacht hat. Nun gibt es offenbar hinter den Kulissen Gespräche auch mit kubanischen Vertretern, Vertretern der kubanischen Führung. Was wissen Sie darüber? Was könnte da besprochen werden? Und halten Sie das für realistisch, dass die sich da auch so, ich sag mal, einnorden lassen wie Regierungsteile in Venezuela?
Auf der einen Seite glaube ich, dass die kubanische Elite anders aufgestellt ist wie die venezolanische, weil sie, wie gesagt, wesentlich länger im Sattel sitzen und sozusagen da noch schon mal eine ganz andere Tradition, eine ganz andere Struktur, aber auch andere Bande entstanden sind, dass es deutlich schwieriger sein wird, wenn sie sich zum Beispiel die heutigen Ankündigungen von dem aktuellen Präsidenten Díaz-Canel anhören, wo er sozusagen die Bevölkerung auf einen langen Widerstand eingeschworen hat, ist das natürlich auch Kriegsrhetorik auf der einen Seite, aber es kommt natürlich auf der anderen Seite in Kuba durchaus nochmal anders an, trotz der ganzen Kalamitäten, Beschwerlichkeiten und humanitären katastrophalen Lage, weil die USA, das dürfen wir auch nicht vergessen, war gegenüber Kuba ja immer relativ aggressiv gewesen. Es gibt eine große Sorge, dass wenn die USA massiv in das Land kommt, dass große Teile der Bevölkerung dann entsprechend auch Privilegien verlieren. Ich nenne mal eine einzige Zahl. In Havanna leben ungefähr 2 Millionen Menschen. 1985 hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, dass die Häuser denen gehören, die drin wohnen. Also die ehemaligen Mietwohnungen wurden in Eigentumswohnungen verwandelt. Alle Kubanerinnen und Kubaner leben heute in Eigentumswohnungen. Wenn dann das Exil anfängt, Bedürfnisse anzumelden und will eine Repatriierung oder das Eigentum zurückerhalten, würde das bedeuten, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Havannas auf der Straße sitzt. Das sind Schwierigkeiten, mit denen die Bevölkerung umzugehen hat, und da sie sowas ganz wichtig finden, dass sie ein Eigentum haben und eine eigene Wohnung haben, kann ich mir vorstellen, dass das Punkte sind, die erstmal nicht angetaktet werden können.
Die gibt es, und irgendwas wird ja da wahrscheinlich auch besprochen, nehme ich mal an.
Genau. Also ich meine, wir wissen ja alle nicht, wie der Trump tickt und was sozusagen seine Politik und von heute und von morgen ist. Wenn man mal guckt, was man so über ihn weiß, könnte ich mir vorstellen, dass es als ersten Schritt eine Lockerung des Immobilienmarktes geben wird, aber eben nicht in dem Sinne, dass sozusagen Wohneigentum sofort wieder in Frage gestellt wird, sondern in dem Sinne, dass zum Beispiel der Tourismussektor, der einer der lukrativsten Bereiche in Kuba ist und vielleicht durch eine Öffnung in Richtung USA noch interessanter werden könnte, dass dieser Sektor dann anfängt, auch stärker mit nordamerikanischem Kapital zu arbeiten oder vielleicht sogar ein Kapital mit nordamerikanischem Kapital primär aktiv wird. Das ist also eine der Möglichkeiten. Die zweite Frage ist ganz konkret, ich glaube, das wird über die Zukunft Kubas langfristig entscheiden, wie mit der Landfrage umgegangen wird. Kuba ist ja zum großen Teil immer noch ein agrarisch geprägtes Land. Früher war das die Zuckerinsel und war der größte Zuckerlieferant der Welt. Diese Produktion ist vollständig zusammengebrochen. Kuba muss jetzt Zucker importieren, aber nichtsdestoweniger gibt es dort relativ viel landwirtschaftliche Potenziale. Und wenn das zum Beispiel wieder verstärkt mit Unterstützung oder durch nordamerikanisches Kapital modernisiert werden sollte, dann ist ein zweiter Punkt, wo natürlich auch die sozialen und ökonomischen Konstellationen der Insel sich verändern werden.
Gleichzeitig gibt es ja auch von der kubanischen Regierung selbst diese leichten Signale in Richtung einer Öffnung oder Liberalisierung der Wirtschaft, also private Investitionen zu ermöglichen durch Kubaner im Ausland. Vielleicht können Sie dazu noch zwei Sätze sagen, wie diese Strategie aussieht und ob die erfolgversprechend ist, wenn es jetzt darum geht, dass sich das Leben der Menschen dort verbessert.
Grundsätzlich wäre es zu unterstützen, dass man versucht, die privaten Initiativen auf diesen Sektor entsprechend etwas stärker aufzubauen. Da ist es immer die Frage, wie der Gesamtkontext ist. Also Kuba ist in vielen Bereichen ja keine Marktwirtschaft, und momentan werden eigentlich Vorteile im Privatsektor vor allen Dingen dadurch erreicht, dass es ein völliges Niederlegen der staatlichen Wirtschaft gibt. Wenn das sich das ändern sollte, also wenn man sich entschließen sollte, zum Beispiel gerade im landwirtschaftlichen Bereich aktiv zu werden. Ich nenne Ihnen nur eine Zahl, wie 10% der Privatbauern in Kuba produzieren momentan fast 50% der gesamten Lebensmittel auf der Insel. Also die haben eine hohe Produktivität. Wenn man so etwas ausweitet, könnte das die Lebensmittelversorgung kurzfristig verbessern in bestimmten Bereichen. Die letzten Entwicklungen sagen aber, dass nur nordamerikanische Familien, also ehemalige Exilanten oder Migranten, die in die USA gegangen sind, dort investieren können. Das ist also nicht für Europa oder für andere Bereiche geöffnet. Und da glaube ich, dass es vor allem nur ein Interesse gibt, schnelles Geld zu machen. Inwieweit das sozusagen dann die Insel langfristig stabilisiert, bin ich relativ skeptisch.
Weil Sie gerade da waren, würde ich gerne mit Ihnen nochmal so ein Stück versuchen, so ein bisschen in die Stimmung in der Bevölkerung reinzugucken oder für uns die nachvollziehbar zu machen. Was würden Sie sagen, klingt immer so pauschalisierend, aber was würden Sie sagen, was wollen die Menschen in Kuba? Wollen die einen Regime-Change durch die USA oder hassen die alle die USA und wollen eigentlich eine Demokratisierung ihres sozialistischen Systems? Was wollen die?
Ich glaube, dass die Frage des Sozialismus oder des Kapitalismus oder der Marktgesellschaft eigentlich gar nicht mehr primär im Zentrum steht. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung möchte eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, die jetzt sozusagen sich mal deutlich nochmal verschärft hat. Also wir stehen am Anfang oder vielleicht sogar schon mitten in einer humanitären Katastrophe in vielen Bereichen. Sie müssen sich vorstellen, dass Kinder sterben, weil es keinen Strom mehr gibt für Dialysegeräte. und so weiter und so fort. Und Sie können sich vorstellen, was das mit Familien und mit ganzen Dörfern und so weiter macht, wenn man vorher ein exzellentes Gesundheits- und Bildungssystem hatte. Das heißt, hier will man eine Verbesserung der Situation haben, eine relativ schnelle Verbesserung. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten als der einzige und wichtigste und liebgewonnenste Partner von vielen angesehen werden. Ich würde nicht sagen, es gibt einen ausgeprägten Anti-Amerikanismus, aber es gibt einen ausgeprägten Nationalismus. Kuba möchte gerne seine Unabhängigkeit behalten. Bedauerlicherweise haben die USA immer eine Politik vertreten, wo Kuba die Unabhängigkeit aufgeben musste, um eine bestimmte Unterstützung zu bekommen. Es wird sich in dem Feld bewegen. Aber der erste Punkt ist gar nicht politisch. Wir haben zwar nicht mit 10 Millionen Sozialistinnen und Sozialisten zu tun, sondern wir haben es dort mit Menschen zu tun, die ganz dringend eine massive Verbesserung der Lebensverhältnisse wollen. Und ich habe die Befürchtung, dass die Vereinigten Staaten eine Strategie verfolgen werden, die Mehrheit der Bevölkerung diesen Wunsch nicht erfüllen wird. Das halte ich für problematisch.
Und wenn wir gesehen haben, dass es ja jetzt auch schon Proteste oder so kleine Randale gab, wenn es jetzt wirklich die brutale Strategie von Trump ist, quasi da die Menschen auszuhungern, um Druck zu erzeugen, wäre es dann ein mögliches Szenario, dass die Bevölkerung ja sich quasi erhebt, einen Putsch macht, protestiert, weil sie einfach nichts mehr zu essen hat?
Ich würde auch sagen, hier wieder, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht so klare Antworten geben kann, ja und nein, weil auf der einen Seite, wenn das Leben unerträglich wird, müssen Sie irgendetwas dazu tun und müssen dann eben auch Protest oder auch Widerstand ausüben. Auf der anderen Seite ist es natürlich offensichtlich, dass das, was gerade stattfindet, hauptsächlich durch die USA verursacht wird. Also ich glaube, dass sozusagen die Leidenschaft oder besser gesagt, die Unterstützung nordamerikanischer Politik durch das, was gerade die USA in Kuba tut, nicht erhöht wird. Im Gegenteil, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, fangen auch die an, die eigentlich nicht mehr miteinander reden und Gegner sind, sich wieder zu verbrüdern, zu verschwestern, weil sie dann sozusagen gemeinsam Gegner haben. Also es kann auch eigentlich zu einer politischen Verhärtung des Regimes kommen, wie wir das zum Beispiel jetzt auch gerade im Iran beobachten. Und dann für die Dissidenten oder besser gesagt für politische Alternativen zum echten Problem werden. Aber irgendwann wird das natürlich, wenn es so weitergeht, also die Somani-Katastrophe sich zuspitzt. Und da finde ich zum Beispiel auch unglaublich beunruhigend, dass die EU sich nicht anders verhält. Dann werden wir sicherlich eine Situation haben, dass es irgendwann Hungerrevolten geben muss. Aber das wird nicht mehr politisch, sondern da geht es nicht für oder gegen das System oder für ein anderes, sondern geht es einfach nur noch ums nackte Überleben.
Ganz kurz, weil Sie es angesprochen haben, da muss ich nachfragen, was sollte die EU machen? Also geht es Ihnen vor allem darum, dass die EU jetzt Hilfslieferungen auf den Weg bringen sollte?
Genau, ich glaube, im Gegensatz zu Russland oder anderen Ländern hat die EU natürlich schon auch ein politisches und ökonomisches Gewicht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass also auch die UNO gesagt hat, wir sind hier auf dem Weg einer humanitären Katastrophe, die zunehmende Gefahr von Seuchen aufgrund der fehlenden Müllabfuhr und so weiter und so fort, dass man natürlich humanitäre Maßnahmen ergreifen sollte. Was dort gerade passiert in Kuba, ist eine Bevölkerung auszuhungern. Und ich denke, das dürfte kein Bestandteil von internationaler Politik sein und entspricht auch keinen Normen, weil Kuba ist natürlich in keinster Weise für die Vereinigten Staaten eine Bedrohung. Im Gegenteil, hier wird eine Willkürpolitik betrieben. Und wenn die EU anfangen möchte, sich international anders und stärker zu betätigen und auf ihre eigene Regel- und Normengesetzte Weltpolitik auch weiterhin die zur Legitimation und zur Stärke zu verhelfen, muss hier eigentlich aktiv werden, auch ganz symbolisch. Und da ist Kuba gerade ein sehr schönes Beispiel.
Herr Burchert, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Erklärungen und Schilderungen von vor Ort. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
500 Milliarden Euro, das war die historische Chance für Friedrich Merz und seine Kanzlerschaft. Und ein Jahr später muss man sagen, er hat es verzockt.
Harter Vorwurf von der grünen Fraktionschefin Katharina Dröge. Aber mit diesem Vorwurf steht sie nicht alleine da. Nochmal kurzer Blick zurück. Noch bevor die schwarz-rote Regierung gestartet ist, hat sie sich ja 500 Milliarden zusätzliche Schulden gegönnt für Investitionen in Infrastruktur für die kommenden Jahre. Und zumindest die Union hat damit auch erstmal dick ihr Wahlversprechen gebrochen. Aber Schnee von gestern. Am Ende waren sich alle einig, das tut einfach Not, weil die Straßen alle so vor sich hin bröckeln, die Schwimmbäder und Schulen auch, Brücken stürzen ein und ja, über den Zustand bei der Bahn muss man, glaube ich, gar nicht erst reden, da wissen alle Bescheid. So, für diese Sonderschulden brauchte man aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, also haben sich die Grünen breitschlagen lassen und haben gesagt, ja, wir machen das, aber wir machen das nur, wenn ganz klar festgeschrieben wird, dass diese Investitionen aus diesen Schulden wirklich zusätzlich sind. Also wenn dadurch wirklich mehr investiert wird, als das ohne dieses Sondervermögen der Fall gewesen wäre. Turns out, dieses Versprechen wird bisher mutmaßlich nicht erfüllt. Das legen jedenfalls verschiedene Studien von Wirtschaftsinstituten nahe. Die haben unterschiedliche Zahlen berechnet, aber die Message ist bei allen dieselbe. Der Löwenanteil dieser Sonderschulden bis zu 95% sind bisher nicht in zusätzliche Investitionen geflossen, sondern da wurde Geld so hin und her geschoben, dass damit eigentlich Haushaltslöcher gestopft werden. Janine Wissler von den Linken sagt, wir hatten da von Anfang an Kritik.
Durch diese Sondervermögen, also diese zusätzlichen Schulden, werden Schattenhaushalte geschaffen, die viel schwerer zu kontrollieren sind als die Kernhaushalte und die natürlich einfach Ausweichsmechanismen sind. Also ich meine, die ganze Sache ist einfach eine Trickserei. Es ist total unehrlich. Und natürlich brauchen wir mehr Geld für Investitionen. Das ist vollkommen richtig, natürlich.
Die Regierung wiederum sagt, diese Rechnungen, die stimmen gar nicht. Hören wir mal die Verteidigung von Jens Spahn und Matthias Middelberg, beide von der CDU.
Entscheidend ist, alles, was baureif ist an Straße und Schiene, kann jetzt auch finanziert werden. Und das zum Beispiel war vorher nicht der Fall.
Wir haben dieses Sondervermögen ja auf einen Zeitraum von 12 Jahren in der Laufzeit ausgelegt. Und wir sollten jetzt, ich sag mal, so einen Langstreckenlauf, einen 5000-Meter-Lauf, nicht nach 150 Metern abpfeifen und dann sagen, also du hast hier schlecht performt oder den hättest du sowieso nicht gewonnen.
Da werden jetzt in diesem Streit auch wild Zahlen hin und her geworfen und diverse mathematische Rechenmodelle gegenübergestellt. Und wir versuchen jetzt mal, diesen Zahlensalat so aufzudröseln, dass es keine Mathe-Klausur wird, sondern wir alle zusammen verstehen, wer hat recht, wer hat die besseren Argumente. Und das tun wir mit Jörg Münchenberg, der bei uns im Hauptstadtstudio für die Wirtschaftsthemen zuständig ist. Jörg, der ganze Streit dreht sich ja jetzt darum, was sind zusätzliche Investitionen und was nicht. Was genau ist denn damit gemeint? Also wenn bei einer Schwimmhalle das Dach fast runterkommt und man will das sanieren, ist das dann zusätzlich oder nicht?
Also es ist ja im Grundgesetz, als man damals das Sondervermögen eingeführt hat über die 500 Milliarden Euro, musste ja das Grundgesetz geändert werden. Und da hat man das versucht zu definieren. Also Zusätzlichkeit bedeutet, dass im Kernhaushalt, das ist der reguläre Bundeshaushalt, dass da die Investitionsquote bei 10% liegen muss. Und nur wenn diese 10% erfüllt werden, das ist die Bedingung, dann darf das Sondervermögen für Investitionen und Klimaschutz angezapft werden, benutzt werden. Das ist sozusagen die Bedingung. Und damit wollte man eben erreichen, dass das Geld jetzt nicht einfach verpulvert wird, sondern eben tatsächlich man einen Mehrwert schafft, zum Beispiel Bildung, zum Beispiel Infrastruktur, Brücken, Straßen, die berühmten Beispiele. Also das ist sozusagen die Vorgabe. Um vielleicht ein kleines Problem schon vorwegzunehmen, bei diesen 10%, die ja die Bedingung sozusagen ist, dass man dieses Vermögen anzapfen darf, da geht es um Planungen. Das heißt aber nachher nicht, dass diese Gelder auch alle abgeflossen sind. Und das hatten wir zum Beispiel 2025 schon. Da war die Investitionsquote laut Bundesfinanzministerium von 10% erfüllt. Aber weil die Gelder nicht alle abgeflossen sind, lag die tatsächliche Investitionsquote am Ende dann auch nur bei 8,7%. Und da sagt selbst die Bundesbank, das ist ein schwieriges Verfahren. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt auch, hier fehlt eigentlich so eine Art Kontrollmechanismus, weil die Soll- und Ist-Zahlen am Ende auseinanderklaffen.
Okay. Nun sagen mehrere Wirtschaftsinstitute, dass diese Zusätzlichkeit, also auch das, was du gerade erklärt hast, diese aus dem normalen Haushalt muss man 10% investieren, damit sich die Abgeordneten da nicht überlegen, auch wir packen das alles in die Mütterrente, weil wir haben ja jetzt das super Sondervermögen. Und die sagen jetzt, bisher gibt's diese zusätzlichen Investitionen gar nicht so in der Form, sondern ein Großteil des Geldes wird zweckentfremdet. Wie belegen die das, die Ökonomen?
Also vielleicht nochmal grundsätzlich, es gibt zwei Zahlen, die da wichtig sind. Das Arbeitgeberinstitut der deutschen Wirtschaft sagt, 86% aus dem Sondervermögen seien zweckentfremdet worden. Und das Münchner IFO-Institut sagt, sogar 95% seien faktisch zweckentfremdet worden, also seien eben nicht für zusätzliche Investitionen verwendet worden. Das sind die zwei Zahlen, die jetzt eben im Raum stehen. Wie rechnen die? Das IFO hat sich die Schuldenaufnahme 2025 angeschaut und die ist über auch mit dem Sondervermögen auf 24,3 Milliarden Euro gestiegen. Tatsächlich aber lagen die Investitionen nur 1,3 Milliarden Euro über dem Niveau von 2024. Also mit anderen Worten, Das IFO sagt, 23 Milliarden sind demnach nicht in neue Investitionen geflossen. Und das IW rechnet ein bisschen anders, aber das wird vielleicht ein bisschen jetzt zu kompliziert, kommt aber unter dem Strich zu dem gleichen Ergebnis und sagt dann auch noch, dass da ein Verschiebebahnhof stattgefunden hat, also dass man 12 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Aufgaben verwendet hat, die bisher über den Kernhaushalt, aber den regulären Bundeshaushalt finanziert worden sind. Also dass auch das da auch noch stattgefunden hat, zum Beispiel für Soforttransformationskosten für Krankenhäuser. Und das seien aber eigentlich gar keine Investitionen gewesen.
Jetzt finde ich diese Rechnung eigentlich erstmal relativ plausibel. Also wenn man sich anguckt, wie waren die Investitionen in einem Jahr, wie hoch sind sie im nächsten Jahr und wenn es dann nur um 1,3, hattest du glaube ich gesagt, genau. Milliarden, ne, höher geworden ist, dann sind das nicht 24 Milliarden. Also nicht so viel zusätzlich, wie man eigentlich hätte haben können. Jetzt sagt die Regierung und auch Ökonomen, die der Regierung sehr nahe stehen, nee, die Kritik ist total falsch. Die Wirtschaftsinstitute, die haben falsch gerechnet. Wie argumentieren die denn jetzt?
Genau, da wird es natürlich auch ein bisschen kompliziert. Das Ministerium, also das Bundesfinanzministerium, hat da mehrere Argumentationsstränge. Zum Beispiel sagen die, dass da die falschen Zahlen auch miteinander verglichen worden sind. Also wenn Investitionen festgesetzt werden, dann ist die Ist- oder vielmehr die Sollzahl ist oft eine andere als die Ist-Zahl. Und gerade 2025 hatten wir eine besondere Situation. Das war ja ein Bundeshaushalt, der wurde ja erst Ende des Jahres beschlossen, weil davor die Ampel bekanntlich zerbrochen war. Also wir hatten vorläufige Haushaltsführung und auch das Sondervermögen stand ja erst im Oktober zur Verfügung. Und da sagt das Ministerium, dass diese Zahlen, die Investitionszahlen auseinanderlaufen, dass natürlich nicht so viele Gelder abgeflossen sind wie ursprünglich geplant. Aber faktisch wäre es ja trotzdem so, diese Gelder gehen nicht verloren, die bleiben natürlich erhalten für das nächste Jahr und die kommenden Jahre und dann wird wieder mehr investiert. Also man müsse einfach jetzt ein bisschen geduldig sein, weil irgendwann diese Ist- und Soll-Zahlen aufeinander zulaufen und möglichst natürlich geschlossen werden, dass eben tatsächlich so viel investiert auch wird und die Gelder abfließen, wie man ursprünglich geplant hat. Das ist ein Punkt. So, dann muss ich jetzt nochmal schauen. Auch dieser Vorwurf, dass man hier einen Verschiebebahnhof gemacht hat, der würde so nicht stimmen, weil das Ministerium sagt, natürlich hat man einen großen Bereich rausgenommen für die Schiene zum Beispiel. Der ist in das Sondervermögen komplett fast reingewandert. Aber dann hat man eben aus dem Kernhaushalt andere Investitionen getätigt. Also insofern hätte man auch diese 10% erfüllt. Die 10%, wie gesagt, sind ja die Bedingungen, dass man das Sondervermögen überhaupt nutzen darf. Und ein drittes Argument ist, dass man sagt, der Haushaltsentwurf 25, das ist jetzt, ich weiß, wahnsinnig technisch und kompliziert, aber dieser Haushaltsentwurf 25, der sei von der vorherigen Ampelregierung, die den ja aufgestellt hat, nicht durchfinanziert gewesen. Also da waren große Haushaltslöcher, deswegen ist diese Ampelregierung bekanntlich auch zerbrochen. Und eigentlich hätte man die Investitionsquote deshalb viel niedriger ansetzen müssen, als das die Institute jetzt gemacht haben, weil die Bundesregierung, also die neue, dann große Haushaltslöcher erstmal auch stopfen müsste. Und das waren aber zusätzliche Investitionen, weil die alte Planung nicht gestimmt hat. Also das sind ungefähr die Argumentationsstränge, dass die Regierung sagt, so wie die Institute ihnen das jetzt vorwirft, so stimmt das alles nicht.
Okay, es ist wirklich extrem komplex. Ich versuche es nochmal ganz kurz auch für mich gedanklich zusammenzufassen. Also die Argumentation ist so ein bisschen, weil das letztes Jahr mit neuer Regierung und allem drum und dran so schwierig war, dann einen Haushalt aufzustellen und das dann auch alles so lange gedauert hat, hatte man keine Zeit mehr aus dem normalen Haushalt jetzt wirklich richtig viel zu investieren und so viel Geld war dann eigentlich auch nicht da und deshalb war das jetzt eher eine Ausnahme wegen Zeitknappheit, aber in Zukunft geht das schon alles so seinen Gang, oder wie?
Also ganz, ganz grob vereinfacht kann man das so sagen. Matthias Mittelberg, um den mal zu zitieren, das ist der Unionsfraktionsvize, der wurde gestern auch im ZDF danach gefragt. Und er hat eben auch dafür geworben, hat gesagt, jetzt lasst uns doch mal 2026, also das laufende Jahr, abwarten. Das ist ein regulärer Haushalt. Da gibt es auch Investitionsziele sozusagen. Und dann lasst uns doch mal im nächsten Jahr zurückschauen auf dieses normale Haushaltsjahr 26, weil dann kann man ganz genau schauen, was ist wirklich an Geld, was war an Geld geplant für neue Investitionen, was ist wirklich abgeflossen Und inwieweit hat dann die Regierung sozusagen ihre eigenen Haushaltsvorgaben erfüllt? Also er plädiert dafür, sozusagen jetzt nicht gleich den Stab über den Finanzminister zu brechen, sondern erstmal eben ein bisschen zuzuwarten, dass sich das alles ein bisschen einmändelt, der Umgang auch mit diesem Sondervermögen.
Aber um jetzt zu entscheiden, wessen Argumente sind besser, wer hat recht, also gewisse Dinge lassen sich ja auch jetzt schon nachvollziehen. Wenn man sich beispielsweise den aktuellen Haushalt anguckt, da müsste man ja sehen, welche Investitionen, die vorher im normalen Haushalt drin waren, dann jetzt holterdiepolter ins Sondervermögen abgewandert sind. Oder auch ein relevanter Teil dieses Sondervermögens soll ja auch an die Länder gehen. Auch da gibt es ja neue Haushalte, wo man gucken kann, investieren die jetzt gar nichts mehr aus ihrem normalen Haushalt, sondern ruhen sich quasi auf diesem Sondervermögen aus.
Also die Länder ist auch nochmal ein Sonderfall, weil die Länder bekommen ja 100 Milliarden von den 500 Milliarden insgesamt. Und da war ja ursprünglich auch geplant, dass man den Ländern genaue Vorgaben macht, wie sie diese Gelder verwenden dürfen. Das haben die Länder aber erfolgreich abwehren können. Also insofern ist auch da die Sorge groß, sage ich mal, dass die Länder natürlich auch einen Teil dieser Haushaltsmittel dazu verwenden werden, Haushaltslöcher zu stopfen. Wobei man muss das immer auch ein bisschen runterbrechen. Das sind natürlich gigantische Summen. 100 Milliarden klingt erstmal irre viel, aber dieses Sondervermögen ist ja auf 12 Jahre angelegt. Und dann, wenn man 100 Milliarden durch 12 teilt, wird schon klar, so groß ist der Kuchen dann auch nicht, den die Länder da zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, die Sorge steht natürlich schon im Raum, dass die Länder einen Teil eben auch dazu verwenden werden, Haushaltslöcher zu stopfen. Und zum Haushalt 26, da muss man sagen, erstmal auf dem Papier erfüllt der Bund die Bedingungen mit den Investitionen. Die liegen auch bei 10%, wie eben notwendig. Die Frage ist, werden diese 10% im Kernhaushalt dann wirklich auch erfüllt, werden die umgesetzt? Und das wird man erst wissen nach 2026.
Was wäre denn mit Blick auf diesen Vorwurf Verschiebebahnhof, also dass da Investitionen, die vorher aus den ganz normalen Steuergeldern gemacht wurden, dass man die jetzt aus diesem Sonderschuldentopf finanziert? Was wäre denn eigentlich das Problem an so einem Verschiebebahnhof von Geldern? Man könnte ja auch sagen, ist ja jetzt Wurst, aus welchem Topf das Geld für die Schwimmhalle kommt. Hauptsache, die Schwimmhalle wird saniert.
Ja, das ist tatsächlich aber nicht ganz so einfach, weil man muss natürlich oder kann schon auch argumentieren und sagen, bestimmte Aufgaben, da gehört zum Beispiel die Verteidigung eigentlich auch mit dazu, für die ja die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt worden ist. Das heißt, die läuft faktisch eben auch außerhalb sozusagen ein bisschen des Kernhaushalts. Man kann schon sagen, bestimmte Aufgaben gehören eigentlich da rein. Eben Verteidigung, man könnte auch sagen, Infrastrukturbahn ist eigentlich auch eine zentrale Aufgabe des Staates. Und das gehört eigentlich nicht in einen Schattenhaushalt, weil das Sondervermögen ist natürlich schon auch eine Art des Schattenhaushalts. Und deswegen haben wir jetzt auch die Debatte bei der Schuldenbremse, bei der Reform der Schuldenbremse, weil die SPD schon auch sagt, eigentlich gehört der Bereich Verteidigung wieder in den Kernhaushalt, auch um da mehr Kontrolle zu haben. Weil jetzt ist so, die Schuldenbremse ist ausgesetzt, es fließt faktisch fast unkontrolliert, muss man sagen, ein Stück weit Geld in die Verteidigung. Da ist natürlich auch der Nachholbedarf extrem groß. Aber die Sorge ist eben schon auch, dass man einfach sozusagen die Übersicht verliert, wie viel Geld wird da wirklich investiert für diesen speziellen Bereich. Deswegen gibt es schon auch gute Argumente zu sagen, man kann jetzt nicht alle Bereiche oder bestimmte Bereiche einfach auslagern. Wie gesagt, Bundeswehr, Verteidigung, Schuldenbremse ausgesetzt, Bahn plötzlich komplett im Sondervermögen drin. Also gibt es schon gute Argumente zu sagen, das gehört eigentlich auch wieder zurück.
Aber wenn das alles so auch ein Stück weit schwierig nachzuvollziehen ist, ist ja jetzt für uns auch so ein bisschen schwer, ne? Welches Geld geht wohin, wer nimmt was aus welchem Topf und so weiter und so fort, stellt sich ja auch die Frage, kontrolliert das keiner? Da sollte es doch eigentlich parlamentarische Kontrolle geben, sodass wir da jetzt anrufen können und sagen können, wir wollen gern die einzig wahre Excel-Tabelle.
Also natürlich gibt es eine Kontrolle, das ist das Parlament, der Haushaltsgesetzgeber am Ende des Tages. Und insofern sind natürlich da auch Unionsfraktionen und die SPD gefragt. Sie müssen die Zahlen auch überprüfen, bringen ja auch Korrekturen an. Im parlamentarischen Verfahren wird der Haushalt ja oft nochmal verändert. Also insofern, diese Kontrolle gibt es schon. Und ich habe vorhin Matthias Mittelberg erwähnt, man muss da sich auch mal vor Augen halten, gerade die Union war ja und steht auch bis heute diesem Sondervermögen äußerst kritisch bis ablehnend oder skeptisch gegenüber. Man wollte das damals nicht, aber das war eben eine Bedingung, dass diese Koalition auch zustande gekommen ist. Also insofern hat die Union gerade auch, weil das auch innerhalb der Partei so umstritten ist, ein großes Interesse daran, dass da alles ordentlich zugeht und alles rechtmäßig zugeht. Also deswegen greift der Vorwurf, glaube ich, auch zu kurz zu sagen, das Parlament lässt es im Zweifelsfall dann alles laufen. Also natürlich, wie gesagt, die Union wird da genau auch hinschauen und verhindern wollen, dass da Geld falsch verwendet wird oder eben dieses Sondervermögen nicht tatsächlich in weitere zusätzliche Investitionen fließt.
Mhm. Aber Janine Wissler zum Beispiel von den Linken, von der habe ich gerade schon mal kurz einen Ton eingespielt, die war heute bei uns im Interview und die sagt so zum Beispiel, diese Schattenhaushalte wie dieses Sondervermögen, die sind grundsätzlich Mist, weil die demokratisch viel schwieriger zu kontrollieren sind als jetzt ein regulärer Haushalt. Und sie sagt, viel sinnvoller wäre es, regulär die Schuldenbremse abzuschaffen oder noch besser, wenn man Ausgaben einfach durch mehr Steuereinnahmen finanziert, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Bei SPD und Grünen gäbe es ja auch Befürworter dafür. Also sind das jetzt Debatten, die vielleicht auch nochmal stärker geführt werden?
Also das glaube ich nicht. Da würde ich schon sagen, das ist natürlich jetzt speziell eine Forderung der Linken. Wobei wir haben natürlich eine Debatte über Steuerentlastung, über eine Steuerreform, aber da geht es wirklich mehr darum, dass man jetzt mittlere und kleinere Einkommen entlasten will seitens der Koalition. Aber man muss halt schon sehen, das ist ja auch eigentlich Konsens, dass man sagt, Deutschland hat so große Defizite, was bestimmte Bereiche angeht, an fehlenden Investitionen, gerade natürlich die Infrastruktur, die viel bemühte. Und das Sondervermögen umfasst ja 500 Milliarden Euro. Das sind natürlich Summen, die wird man jetzt einfach durch eine andere Steuerpolitik nicht umgehen können. Und natürlich das Stichwort Schuldenbremse ist politisch hoch umstritten. Die Union, es gibt ja eine Debatte über eine Reform der Schuldenbremse jetzt auch schon. Und es gibt auch eine Kommission dazu, die eingesetzt worden ist. Aber selbst da gibt es tiefe Gräben zwischen SPD und Union, weil die Union eigentlich jetzt nicht noch einen Schritt gehen will und sagen will, wir reformieren die Schuldenbremse so, dass das quasi das Geld geflutet werden kann. Also das ist auch eine Frage einfach der politischen Umsetzbarkeit und da würde ich sagen, ist der Vorstoß oder der Vorschlag hier der Linken, ist da keine Option.
Jörg, vielen Dank dir.
Gerne.
Das war der Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Justina Bronska und ich, Josephine Schulz. Noch schnell für alle Fälle die Mailadresse für Feedback. Das ist dertag@deutschlandfunk.de und damit fröhlichen Mittwochabend. Macht's gut. Tschüss.